Ja, ich habe auf mich ein bisschen warten lassen. Wollte es einfach ganz praktisch machen für euch und wollte euch jetzt einfach fragen, wie ist es euch gegangen, als ich euch jetzt hier warten habe lassen? Seid ihr irgendwie unruhig geworden? Habt ihr gedacht, boah, der Friede, wo bleibt der? Oder habt ihr gedacht, ach, der Friede, der kommt sowieso immer zu spät? Oder, oder bist du vielleicht unruhig geworden und hast das Handy gezückt und hast erstmal aufs Handy geschaut, ob es da was Neues gibt oder mit dem Nachbar geredet? Genau, das Warten, was das heute Thema ist. Wir haben schon von den Kindern heute gehört, sie warten auch auf Weihnachten, sie freuen sich auf die Geschenke, auf die Gemeinschaft, auf die Feiertage. Und im Advent beschäftigt uns das Thema Warten. Wir warten auf Jesus, der kommt an Weihnachten. Und wir starten heute eine neue Predigtserie, die heißt Ankommen im Advent. Warum ist es so wichtig, anzukommen im Advent? Wir leben in verrückten Zeiten. Wahrscheinlich zum ersten Mal seit 2000 Jahren findet im Advent eine Weltmeisterschaft statt. Und dann auch noch in einem zweifelhaften Land, wo auch die WM sehr politisiert wird. Dann leben wir in einer Zeit, wo auch viele Krisen sind. Wenn wir in den Iran schauen, die Proteste im Iran, wenn wir in die Ukraine schauen oder die Energiekrise in unserem eigenen Land. Wir leben in einer verrückten Zeit eigentlich. Und gerade in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir zur Ruhe kommen bei Jesus, dass wir ankommen bei ihm, dass wir auch jetzt im Advent besonders unsere Augen auf Jesus richten können. Und auf die ganzen Themen, die ich jetzt angesprochen habe, möchte ich zum Schluss von der Predigt nochmal zurückkommen. Aber einsteigen möchte ich jetzt gerne mit der Bibelstelle, mit zwei Persönlichkeiten, die gewartet haben auf den Messias, auf den Christus, auf den Gesalbten Israels. Genau. Das ist eine bisschen längere Bibelstelle, aber mir war es wichtig, sie vorzulesen und einfach auch da bewusst zuzuhören und uns auf den Text einfach mal einzulassen und das auch Gottes Wort zu uns reden zu lassen. 8 Tage später, als die Zeit gekommen war, das Kind zu beschneiden, gab man ihm den Namen Jesus. So hatte es der Engel bestimmt, noch bevor Jesus im Mutterleib empfangen wurde. Die Zeit ihrer Reinigung war vorbei, so wie sie im Gesetz des Mose festgelegt ist. Da gingen Maria und Josef mit Jesus nach Jerusalem. Sie wollten das Kind im Tempel zum Herrn bringen. So schreibt es das Gesetz des Herrn vor. Alle Erstgeborenen sind mir heilig. Deshalb sollt ihr mir jeden Sohn übergeben, der als Erster geboren wird. Zugleich brachten sie das Reinigungsopfer dar, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. Max, kannst du mal weiterdrücken? Das geht mir gerade nicht. Damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte gerecht vor Gott und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Trost, den Gott Israel schickt. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch Maria und Josef ihr Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für ihr Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen. Ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter von Jesus, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß Hannah und war eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Hannah war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie 7 Jahre mit ihrem Mann verheiratet gewesen. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Wir sehen in dem Text, im Advent sind wir schon ein bisschen vorangeschritten. Jesus ist hier schon angekommen, er ist schon geboren. Und Maria und Josef werden hier als gottesfürchtige Juden beschrieben, die das Gesetz halten wollten und Gottes Willen tun möchten. Und an mehreren Stellen kommt es raus. Die Beschneidung am achten Tag. Ja, Max, kannst du weiterdrücken. Die Beschneidung am achten Tag, die Namensgebung, wie der Engel es gesagt hat, das Reinigungsopfer, so wie das Gesetz es fordert. Und mir ist es so bewusst geworden, dass Maria und Josef ein Teil von dem Volk Israel war, die noch an den Messias geglaubt haben oder die Hoffnung hatten, dass er wirklich kommt. Und wenn wir sehen, was sie geopfert haben, die Turteltauben oder die Tauben, wenn wir die Gesetze im Alten Testament anschauen, eigentlich für den Erstgeborenen muss man ein Lamm opfern und die Tauben sind eigentlich nur, wenn man sich das nicht leisten kann, dann reichen auch quasi zwei Tauben. Und was da deutlich wird, ist eigentlich, dass Maria und Josef arm waren. Also sie waren keine reiche Familie und sie stechen nicht hervor durch ihre ökonomische Situation, finanzielle Situation, sondern durch ihre Gottesfurcht, durch ihre Treue, durch ihren Glauben, durch das, wie sie mit Gott unterwegs waren. Und Gott hat sie deswegen auserwählt, auch die Eltern von Jesus sein zu dürfen. Und während sie diese Familie, Maria und Josef mit Jesus, unterwegs waren in den Tempel, um eben genau diese Gesetze zu erfüllen, treffen sie im Tempel einen fremden Mann. Ich gehe davon aus, dass sie Simeon nicht gekannt haben. Und der nahm Jesus in den Arm und sprach Folgendes: Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Von dir kommt die Rettung. Alle Welt soll sie sehen. Ein Licht, das für die Völker leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Simeon sieht in diesem Baby die Rettung von Israel und das Licht für alle Nationen. Und dann steht eben, dass Maria und Josef staunten über das, was ausgesprochen wird, über ihr Kind. Was für eine Prophetie. Und dann am gleichen Tag im Tempel treffen sie auf eine Frau, Hanna, wo wir nicht genau wissen, was sie wörtlich gesagt hat, aber sie wird als Prophetin vorgestellt und wird bestimmt auch prophetisch was ausgesprochen haben über Jesus. Und sie lobt Gott vor allen Menschen, die gewartet haben auf die Rettung Israels und Jerusalems. Auch hier wieder der Hinweis auf das, dass da ein Überrest in Israel war, die festgehalten haben am Messias, die gewartet haben, die gehofft haben. Und ich wollte noch dazu Maria und Josef nochmal sagen, mit dem Gesetz halt, manchmal als Christen denken wir oft an die Pharisäer, die irgendwie die Gesetze halten wollten und wir verbinden es mit was irgendwie Negativen und irgendwie nicht, können nicht viel damit anfangen, dass die Juden die Gesetze so halten wollten. Aber hier Maria und Josef ist so bewusst geworden, dass Gott auch Freude daran hat, wenn wir seine Gesetze und Gebote auch für uns, für unser Leben auch nachdenken und was es für uns bedeutet, was es für unser Leben heißt. Und wer waren Simeon und Hanna? Oh ja, das ist Hanna. Wer waren Simeon und Hanna? Simeon wird beschrieben eben als gottesfürchtig und gerecht. Der Heilige Geist ist auf ihm. Der Heilige Geist hat ihm auch den Eindruck gegeben, okay, ich sollte jetzt in den Tempel gehen. Und er hat sich vom Heiligen Geist auch führen lassen. Er hat vom Heiligen Geist auch prophetische Worte bekommen. Die Worte, die ich gerade schon vorgelesen habe. Und er spricht noch zu Maria folgende Worte: Dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob ein Schwert deine Seele durchbohrt. Simeon hat nicht nur die große Perspektive gehabt, was es für die Nationen und für Israel bedeutet, sondern auch schon eine Perspektive, eine Vision, eine Prophetie, was für eine Rolle auch Jesus für den Einzelnen haben wird. Dass viele auch stolpern werden über den Namen Jesus und viele ihn nicht annehmen können. Und wenn wir nicht verstehen, was soll der Jesus mit mir zu tun haben. Aber auch, dass für viele Jesus die Rettung sein wird und neue Hoffnung, neue Perspektive geben wird. Simeon war vermutlich eben ein alter Mann, ein gläubiger Jude, der auf den Messias gewartet hat. Und er hatte eine persönliche Beziehung zu Gott. Gott hat sich an ihm gefreut und hat ihm Offenbarungen gegeben. Und mich fasziniert es so, wie er in den Tempel läuft, auch geführt vom Heiligen Geist und ja, einfach in diesem Baby das Heil der Nationen sieht, das Heil von Jerusalem sieht. Wo man einfach spürt, er war da in einer engen Verbindung auch mit Gott. Und Hannah ist die Tochter Phanuels aus dem Stamm Aser. Eigentlich ist es ein Nachweis, einfach, dass sie auch aus dem Volk Israel war, eine Jüdin war. Weil Phanuel und Aser sind jetzt keine besonderen Namen, kein besonderer Stamm. Aber sie wird als Prophetin vorgestellt, eine Witwe, die jahrzehntelang verwitwet gelebt hat. Die aber daran nicht zerbrochen ist, sondern die ihr Leben ganz neu auch Gott hingegeben hat, im Fasten und im Gebet. Und auch sie erkannte in Jesus die Rettung Jerusalems. Sie hat es gelebt, sie war in dieser Verbindung mit Gott und hat in dem Baby Jesus schon gesehen, ja, das ist das, worauf ich mein ganzes Leben gewartet habe. Die Rettung Jerusalems. Und mich begeistert es so auch, das zu sehen, dass um die Geburt von Jesus herum, dass da eben Simeon und Hannah als Propheten auftreten, aber auch bei der Geburt von Johannes der Täufer, da wird beschrieben, dass Johannes der Täufer von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein wird und auch die Eltern von Johannes dem Täufer waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, Zacharias und Elisabeth. Und wenn wir diese Perspektive haben, dass davor 400 Jahre Stille war, wo Gott nicht geredet hat, wo keine neue Offenbarung gekommen ist von Gott. Und jetzt in Jesus bricht so eine neue Zeit an, neue Offenbarung von Gott, neue Heilzeit in Jesus. Und ich sehe da auch so sehr die Handschrift von Gott darin, wie Gott einmal eben diese zwei alten Menschen gebraucht oder ja, Simeon und Hannah eben ausgewählt sind, da prophetisch reinzusprechen und auch Maria und Josef, die arm waren. Gott hat da nicht irgendwie ja, mega die Propheten oder mega die Pharisäer oder sonstige geistliche Eliten gebraucht, sondern hat einfache Menschen gebraucht. Und das möchte ich dir auch heute zusprechen. Du kannst nicht zu arm sein oder zu reich sein oder zu alt oder zu jung, als dass Gott zu dir reden kann oder dass du Gott begegnen kannst. Sondern Gott schaut dein Herz an und er weiß, was du auf dem Herzen hast. Und er sieht auch deine Sehnsucht nach ihm und möchte dir begegnen. Und die große Frage ist ja, worauf haben Simeon und Hannah gewartet? Von Hannah wissen wir ein bisschen weniger. Sie sagt, sie lobte Gott oder wir wissen, dass sie Gott gelobt hat und eben auf die Erlösung Jerusalems gewartet hat und auch zu denen gesprochen hat, die genau auf das Gleiche gewartet haben, auf den Messias, auf den, der endlich Israel und Jerusalem befreien wird. Und Simeon wartete auf den Trost Israels. Er sagte, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe die Rettung gesehen, die von Gott kommt. Und er hat sogar schon die Sicht, dass das Evangelium für alle Nationen ist, dass dieser Messias nicht nur für Israel gekommen ist, sondern für alle Nationen, auch für uns hier in Deutschland. Und woher hat Simeon diese Einsichten, woher hat er diese Überzeugungen? Im Alten Testament gibt es viele, viele Stellen über den Messias, über das, was kommen wird, was Gott tun wird. Und eine Stelle davon möchte ich heute kurz rausgreifen, und zwar in Jesaja 52, Vers 9 bis 10. Brecht in Freudengeschrei aus und jubelt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr tröstet sein Volk, er befreit Jerusalem. Der Herr zeigt seine Macht vor den Augen aller Völker. Sogar in den fernsten Ländern der Erde sieht man, dass unser Gott uns rettet. Und hier sehen wir genau diese zwei Punkte. Einmal, dass es das Heil oder die Rettung für alle Nationen sein wird. und dass überall es gesehen wird, dass Gott rettet. Und auch das eben, dass Gott sein Volk trösten wird. Und darauf hat Simeon gewartet. Und ich stelle mir das so vor, dass Simeon das Alte Testament gelesen hat zu seiner Zeit und dass er mit Gott darüber geredet hat, dass er Gott gefragt hat und mit ihm gerungen hat, Herr, wann schickst du deinen Trost? Wann erlöst du endlich Jerusalem? Und Gott hat durch den Heiligen Geist geantwortet, dass er das Heil sehen wird. Er wird nicht sterben, bevor er den Messias, den Gesalbten, sehen wird. Simeon und Hannah lebten also in dieser tiefen, engen Gemeinschaft mit Gott. Und sie beschreibten Jesus eben als genau das, als Trost, als Herrlichkeit Gottes, als die Rettung, als den Messias und als das Licht der Nationen. Und Simeon und Hannah lebten auch ein Leben, wie Paulus es beschreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Lass uns also nicht schlafen wie die anderen. Lass uns vielmehr wach und nüchtern sein. Simeon und Hannah lebten im Gebet, lebten in der Gemeinschaft mit Gott und hatten diese Offenbarung auch von Gott bekommen, dass er kommen wird und dass sie es sehen werden. Und auch Hannah hatte es gesehen in dem Baby, dass das die Rettung ist. Aber was hat das Ganze jetzt mit uns zu tun? Was hat es mit mir zu tun? Die beiden waren bereit zu warten und haben auch nicht nur passiv gewartet, okay, ich warte jetzt halt und drehe ein bisschen die Däumchen, sondern sie haben aktiv gewartet, sie haben aktiv mit Gott geredet, sie waren im Gespräch mit ihm, haben mit ihm gerungen. Und ich frage mich, wie lebe ich manchmal oder wie lebe ich die letzten Wochen? Und mir ist so aufgefallen, wenn ich irgendwo warten muss, dann werde ich unruhig, dann werde ich irgendwie, ja, dann ärgere ich mich, oh, jetzt verliere ich Zeit und ach Mann, ich bin schon spät dran, ich bin sowieso schon zu spät oder keine Ahnung. Oder im Supermarkt an der Schlange oder beim Arzt im Wartezimmer merke ich, wie ich auch schnell ans Handy gehe und irgendwie dann noch, ah okay, jetzt muss ich hier warten, dann gucke ich irgendwie da, vielleicht finde ich da was Interessantes oder so. Und wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo wir unseren Alltag schon vollpacken mit Aufgaben, mit Verantwortung, die wir tragen. Und dann, wenn wir mal eine freie Minute haben, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dann doch schnell am Handy und schaue da irgendwas. Und so leben wir eigentlich ein Leben, das voll ist. Und der Alltag ist voll. Und wir sind beschäftigt und abgelenkt. Und mit diesem Lebensstil verpassen wir aber genau das, was eigentlich unser Körper auch braucht. Unser Körper braucht Ruhe, unser Körper braucht die Stille. Und es ist eigentlich ein Geschenk auch von Gott, wenn wir warten dürfen. Auch wenn sich das vielleicht in dem Moment, eben wenn wir mit dem rangehen, okay, wir möchten aus jedem Moment das Beste rausholen, fühlt sich das vielleicht erstmal nicht gut an zu warten. Aber eigentlich ist es für uns eine Ruhepause und sagen, okay, Gott, hier bin ich und ich danke dir jetzt, dass ich jetzt einen kurzen Moment habe, wo ich warten darf. Und ich hatte die Woche auch einen Moment, wo ich einen Kontakt hatte mit dem David Winterstein im Libanon, wo ich ihm geschrieben habe, hey David, ich habe mich lange nicht gemeldet und es tut mir leid, dass ich euch auch irgendwie aus den Augen verliere. Und er konnte es gar nicht nachvollziehen, weil er so viel, also es gibt so eine WhatsApp-Gruppe, wo er immer wieder so Updates schickt. Und da bin ich auch drin und er schreibt eigentlich relativ häufig. Und er hat es gar nicht verstehen können, hey, warum, wie kann ich sie aus den Augen verlieren, wenn sie eigentlich alles tun, wenn sie mir schicken und oder ja, ich eigentlich die Möglichkeit habe, von ihnen zu wissen und sie zu tragen im Gebet. Aber irgendwie, ich habe es vergessen und ich bin dann mit anderen Sachen am Handy beschäftigt und nehme mir nicht die Zeit, auch das einfach bewusst zu lesen, für sie zu beten, auch sie zu ermutigen. Und auch das hat mich irgendwie traurig gemacht, so die Woche das zu sehen, dass es eigentlich mein Auftrag ist, auch für sie zu beten und für sie einzustehen und sie zu segnen und zu stärken. Und ich bin irgendwie abgelenkt mit anderen Sachen und beschäftige mich auch mit so viel Nichtigkeit und eigentlich Sachen, die nicht wichtig sind. Und wir haben diesen eifersüchtigen Gott. Wir haben einen eifersüchtigen Gott, der sich danach sehnt, dass wir ihm alle Aufmerksamkeit geben, dass wir ihn alleine schauen. Und dass wir auch bei ihm zur Ruhe kommen. In Jesus liegt auch das Leben in der Fülle. Und wenn ich eben dann mit dem Smartphone oder mit meinen Aufgaben beschäftigt bin, dann verpasse ich eigentlich dieses Leben in der Fülle. Und Jesus, der Retter, Jesus, der Erlöser, ist schon gekommen vor 2000 Jahren. Worauf warten wir noch? Worauf warten wir als Christen? Und da ist mir so bewusst geworden, dass wir oft, oder jetzt in der Krise, sind wir versucht, irgendwie eigentlich nur zu warten, dass alles nur noch schlimmer wird, dass die Inflation noch steigt und dass die Preise noch steigen und dass wir ja einfach da noch mehr herausgefordert sind oder dass der Krieg sich ausbreitet und es ein Weltkrieg wird oder dass der Stromausfall kommt und wir nicht wissen, wie wir unsere Häuser warm bekommen. Ja, das kann unsere Zukunftsperspektive sein, wenn wir darauf schauen, auf diese Krisen, auf die Momente, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht, wie entwickelt sich die Welt weiter. Aber ist das unsere Hoffnungsperspektive oder unsere Perspektive in die Zukunft als Christen? Wir warten auch auf Jesus, der wiederkommt. Und der Advent bedeutet auch das Warten auf den, der wiederkommt, auf Jesus, der das nächste Mal nicht als Baby auf die Welt kommt, sondern als Richter, als der für Gerechtigkeit auch sorgen wird. Und mit dieser Perspektive können wir uns freuen, dass wir dem entgegenleben, dass wir einer Zukunft mit Jesus entgegenleben, wo er für Gerechtigkeit sorgen wird. Wir leben auch in einer Zeit, eben wo die Sehnsucht nach Gerechtigkeit groß ist. Egal, eben nochmal, ob wir in den Iran schauen, ob wir in die Ukraine schauen oder nach Katar. Wir sehnen uns nach Gerechtigkeit, dass Gott Antworten schenkt, warum ist so viel Leid in so vielen Ländern. Und letztendlich ist das eine Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, nach ihm. Er ist der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und alle unsere Fragen auch in Bezug auf das, warum passiert es, warum passiert so viel Leid in so vielen Ländern. Aber wir dürfen die Perspektive haben, Jesus kommt wieder und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird jede Träne auch abwischen und er wird ja auch das Licht sein für die Nationen, das, was Simon da schon gesehen hat. Und ich frage mich auch da, wenn Jesus morgen kommt, bin ich bereit? Bin ich in dieser Gemeinschaft, so wie Simon und Hannah das waren? Die beiden waren bereit, dass der Messias gekommen ist, dass Jesus gekommen ist und Gott hatte ihnen zu ihnen gesprochen. Und oft bin ich eben doch abgelenkt oder bin einfach beschäftigt und schaffe es nicht, irgendwie in diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus hineinzukommen. Vielleicht ist das so eine Frage, wann kommt denn Jesus wieder? Wir wissen es nicht. Schon Paulus hatte das geschrieben, Petrus hatte das geschrieben, Gott verzögert die Ankunft oder die Verheißung nicht, sondern er ist geduldig mit uns. Er möchte, dass alle zur Umkehr kommen. Hier in 2. Petrus 3, Vers 9 steht es. Und er sehnt sich danach, dass wir zu ihm umkehren, dass wir zu ihm kommen, dass wir jetzt in diesem Advent auch bewusst ihn schauen dürfen. Und dass wir das schaffen, auch andere Sachen beiseite zu legen und sagen, ja, ich möchte ankommen. Ich möchte ankommen bei meinem Jesus, bei meinem Retter, bei meinem Erlöser. Und möchte auch all die Sachen, die uns beschäftigen, auch was politisch, weltgeschehenmäßig passiert, dass wir das auch zu Gott bringen. So wie Simeon eben wahrscheinlich die Stellen aus dem Alten Testament zu Gott gebracht hat und gesagt hat, Herr, wann schickst du den Trost? Wann kommt die Erlösung? Und Gott hat geantwortet und Gott möchte auch dir Antworten auf deine Fragen geben. Und ich möchte das zum Abschluss nochmal praktisch werden lassen und das nochmal irgendwie den Sack zusammenbinden und sagen, wertschätze diese Zeiten des Wartens, die du hast im Alltag. Wenn du vielleicht spürst, okay, kommt wieder der Ärger hoch, oh, jetzt muss ich warten, dann nimm die Emotion wahr, aber sag Gott, okay, ich spüre das jetzt, aber ich möchte dir jetzt Gott danken, dass ich jetzt zur Ruhe kommen darf, dass ich jetzt einen Moment habe, wo ich mit dir ins Gespräch kommen darf. Oder wenn du magst, geh auf jemand anderes in der Gemeinde zu und frag ihn, ob er Gebetsanliegen hat und denke an ihn, bete für die Person. In deinen Zeiten des Wartens, in deiner Zeit der Stille, in der Zeit der Ruhe, die du dir nimmst in der nächsten Woche. Ich nehme das auf jeden Fall als Herausforderung mit für die kommende Woche und auch für die nächsten Wochen, dass ich mehr in dieses Leben in der Fülle in Jesus hineinkommen möchte und mein Smartphone zum Beispiel ganz praktisch für mich einfach mehr zur Seite legen möchte. Jesus ist nämlich immer noch der Gleiche. wie Simeon und Hannah ihn beschrieben haben. Er ist immer noch Trost, er ist immer noch die Herrlichkeit Gottes, er ist immer noch die Rettung für dich ganz persönlich. Er ist immer noch das Licht der Nationen und er ist immer noch der Messias. Amen.